Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute habe ich einen weiteren Referent bei unserem Seminar Familienvermögen in Krisenzeiten am 30. und 31. Januar auf der schönsten Insel der Welt in der Motor World zu Gast, Herrn Dr. Florian Oppel. Lieber Florian, sei gegrüßt und ich glaube, ich grüße dich in Düsseldorf.
Schön wär's, Willi. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin heute in unserem Kölner Büro, aber hier ist es auch ganz in Ordnung. Das sage ich als Westfale, von daher ist es mir egal, ob ich in Köln bin oder in Düsseldorf.
Das hört sich gut an. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Seminar mit Grenzen überschreiten, Werte bewahren, die Realität globaler Mobilität, das sind die Themen. Und ich freue mich sehr, den Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei WIPOC in Köln und in München, der vorher bei Freshfields gearbeitet hat, hier begrüßen zu dürfen. Und wir glauben, dass er signifikante Beiträge leisten kann, um Sie, liebe Zuhörer, und natürlich auch vor Ort dann, so zu begeistern, dass Sie einen Mehrwert erhalten. Florian berät Familienunternehmen, Gesellschafter und Family Offices, insbesondere zu Unternehmens- und Vermögensnachfolge sowie Weg- und Zuzüge mit internationaler Steuerplanung. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität Düsseldorf, Dozent an der Universität zu Köln, also Düsseldorf und Köln. Er bedient beide, so, also die alte Differenz zwischen Kölner und Düsseldorf überschreitet bzw. überlagert Florian. Und das macht er ganz fantastisch. Und er ist seit kurzem fachlicher Leiter des Lehrgangs zertifizierter Family Officer bei den Fachseminaren von Fürstenberg. Da kommen wir nachher nochmal separat zu. Und er ist Herausgeber mehrerer Fachwerke, unter anderem das Handbuch für Family Office im Beck Verlag erschienen und der Kommentar im internationalen Steuerrecht bei Dr. Otto Schmidt. Also eine Kapazität aus seinem Gebiet und er passt auch menschlich zu uns, zu den anderen Referenten. Also wir freuen uns immens. Lieber Florian, ich möchte gerne als Einleitung ein paar Worte von dir hören. Was ist deine Hauptaufgabe bei WIPOC und was bewegt dich im Augenblick am meisten im Kontakt mit deinen Mandanten?
Vielen Dank. WIPOC ist ja eine Wirtschaftskanzlei und in erster Linie im Bereich von Zukunftstechnologien tätig. Also da machen wir alles vor allem um die Fondsstrukturierung, auch um Transaktionen. Ich hingegen beschäftige mich mit dem Kern Unternehmenssteuerrecht und schaue insbesondere auf die Gesellschafterseite, sehe mir Private Clients an, sehe mir auch Familienunternehmen an. Und da stellt man aus meiner Sicht im Moment vor allem drei große Themen fest. Das erste Thema ist nicht ganz neu, ist aber Internationalisierung. Und damit geht vor allem einher, dass sowohl die jetzige Prinzipalgeneration, so in der Altersklasse 40 bis 60, einen starken Hang ins Ausland haben. Da geht es sehr oft um Wegzugsthemen, teilweise das Unternehmen betreffend, teilweise aber auch die Gesellschaft her betreffend, die sich aus allen möglichen Gründen vorstellen können, in das Ausland zu gehen. Darum hat im Moment die Beratung im Zusammenhang mit Wegzügen große Bedeutung bei uns. Ich schätze, dass ungefähr ein Drittel bis die Hälfte aller Fälle, die wir gerade bearbeiten, in einem weiteren Sinne damit zu tun hat. Das Zweite ist im Bereich der Unternehmens- und Vermögensnachfolge, dass sehr häufig Stiftungen zum Einsatz kommen. Stiftung ist ja ein Rechtsträger, der keine Gesellschafter hat, keine Mitglieder hat, also ein verselbstständigtes Vermögen ist und darum den eigentlichen Nachfolger substituieren kann. Warum machen das die Leute? Naja, es gibt jetzt im Moment eine große Nachfolgewelle. Allerdings ist es nicht mehr so wie vor 20 oder vor 30 Jahren, dass klar ist, dass der älteste Sohn unbedingt den Hof übernimmt, beziehungsweise bildlich gesprochen das Familienunternehmen, sondern man sieht sehr oft, dass sich die Nachfolger vielleicht gar nicht mehr so sehr für das Unternehmen interessieren, das gar nicht mehr selber als Gesellschafter haben wollen und dass dann eben die Substitution durch eine Stiftung stattfindet. Und der Der dritte Trend ist im Bereich Vermögensschutz. Es gibt so ein diffuses Gefühl, dass möglicherweise der Staat stärker zugreifen könnte, als er das in der Vergangenheit gemacht hat. Es gibt auch ein diffuses Gefühl von Unsicherheit, verbunden mit kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa, sodass oft das Ziel ist, dass man irgendwie einen kleinen Teil des Vermögens in Sicherheit bringt, was immer das auch bedeuten mag.
Diese drei Bereiche, also das Gleiche kann ich auch hier auf Mallorca feststellen. Und ich möchte zu dem ersten Thema Wegzug ein bisschen konkreter eingehen. Ich stelle fest, bei den meisten deutschen Unternehmen, ich rede hauptsächlich über Mittelständler, so, die haben einen sehr hohen Standortpatriotismus. So, die wollen nicht unbedingt weg. Und ein sehr großes Thema, was sich bei mir bewegt, ist, es fehlen die Optimisten, um die Zukunftsfähigkeit Deutschland im positiven Licht zu sehen. Also die wollen gerne in Deutschland bleiben, sehen aber die Rahmenbedingungen so belastend, dass man an sich hingehen will und mobil sein wird. Man will eine Struktur haben, dass, wenn der Fall eintritt, dass man die Karte ziehen kann. So, das ist das, was wir haben. Also es ist sogar teilweise Widerstände. An sich möchte ich nicht aus Deutschland heraus, sondern die Rahmenbedingungen zwingen mich im Endeffekt dazu. Ein kleines Beispiel, wenn wir jetzt einfach nur im KI-Bereich sehen. So, in Deutschland, KI ist sehr stark durch Strom determiniert. Stromkosten, das sind Energiekosten, die da entstehen, die sind immens. So, in Deutschland gibt es im Endeffekt erstens nicht genügend Strom, es gibt nicht die entsprechenden Netze. So, und der Preis ist so aberwitzig, dass ich an sich alleine schon dadurch KI als Zukunftsinvestition schwer rechtfertigen lässt. Auch wenn die Presse dann, ich sag mal, so Dinge mit Höttges oder mit der Telekom nach vorne pusht. Aber das ist im Gegensatz zu dem, was in Amerika und China im Augenblick losgeht. Also das ist ja völlig vernachlässigungswert. So, also der Optimismus ist weg. Wie empfindest du das in den Gesprächen mit deinen Unternehmern, die du betreust?
Ja, das sehe ich auch so. Man muss es klar feststellen. Gut, man muss zugeben, es fehlt etwas an Risikobereitschaft, der Optimismus ist weg. Und ich habe in der Zeitung neulich eine interessante Analyse gesehen. Da sagt ein Wirtschaftsprofessor, dass wir nur einen Teil von Disruption haben. Disruption heißt ja zum einen, dass was Altes kaputt geht und darauf was Neues aufgebaut wird. Wir haben im Moment nur Teil 1. Und Unternehmer nehmen das natürlich wahr. Die sehen häufig, dass sie gegen Widerstände kämpfen, steuerlich, regulatorisch, möglicherweise auch im Bereich der Workforce. Und da überlegt man natürlich schon, ob die Standortvorteile, die es im Moment in Deutschland noch gibt, ob die noch langfristig da sind und ob man dann noch konkurrenzfähig sind. Was man sehen muss, ich schaue ja meistens auf die Gesellschaftsebene, aber das sieht man natürlich auch auf Unternehmensebene. Also wenn man jetzt überlegt, wo investiert man, dann muss man ja daran glauben, dass der Wirtschaftsstandort auch in den nächsten 5 oder 10 Jahren noch in Ordnung ist. Und da teile ich deine Wahrnehmung, Willi, haben viele im Moment Zweifel dran.
Jetzt kommen wir zu Stiftungen, den zweiten Teil. Das Stiftungsrecht ist ja stark in Bewegung und wir haben hier relativ viele Fälle, die darüber nachdenken, eine Liechtensteiner Stiftung zu nehmen. Wir haben ja, wenn man das Verhältnis Liechtenstein-Deutschland sieht, wir haben einen DBA, im Übrigen der Vater des DBAs und der das verhandelt hat, Professor Dr. Martin Wenz, der ist auch bei unserem gemeinsamen Seminar da. So, da bin ich gespannt, was er dazu sagt. Wir werden ihn da gerne hören und seine Einschätzung aufnehmen. Aber wir haben ja im Stiftungsrecht in Deutschland wieder ein Riesenthema. So habe ich das wenigstens wahrgenommen, dass wir neben dieser Steuermauer, die ja schon besteht, ich sag mal, das Außensteuergesetz, wir haben die 4 Absatz 1 Satz 3, im Endeffekt die Entstrickung und dann auch im Investmentbereich bei über 500.000. Also da schlägt die Steuermauer ja zu. Und jetzt haben wir ja wahrscheinlich Änderungen. Der Vorschlag liegt ja da, der Entwurf ist da, wegen dem 15 ASDG, der geändert werden soll, dass im Endeffekt die Stiftung doch stärkeren Regulationen unterworfen wird, als das im Augenblick der Fall ist. Wie ist deine Einschätzung dazu und welche Auswirkungen wird das allerhöchster Wahrscheinlichkeit haben?
Genau, also wenn man darüber nachdenkt, eine Stiftung zu errichten, dann ist ja normal, dass man erstmal eine deutsche als Standardfall nimmt und die neben eine ausländische legt und vergleicht, was ist eventuell besser. Ich meine, das für eine ausländische Stiftung spricht in vielen Fällen, ist, dass man keine Stiftungsaufsicht hat, dass sie unkomplizierter zu gründen ist und vor allem, dass im Abstand von 30 Jahren keine Ersatzerbschaftssteuer entsteht. Im Moment, muss man sagen, ist die Ersatzerbschaftssteuer jedenfalls bei Unternehmensstiftungen nicht so ein großes Thema. Denn im Rahmen der Ersatzerbschaftssteuer kommen auch die normalen Befreiungsvorschriften, wie für Unternehmensvermögen im Allgemeinen auch, nach 13a, 13b Erbschaftssteuergesetz zur Anwendung. Aber das pfeifen ja die Spatzen auch schon von den Dächern. Kann sein, dass es da eine Änderung gibt. Und sogar wenn jetzt das nicht nötig ist, durch eine Entscheidung des Verfassungsgerichtes, kann es sein, dass das politisch gewollt ist. Also ist es erstmal naheliegend, dass man sich überlegt, schauen wir uns eine Auslandsstiftung an. Wenn man sich so eine Auslandsstiftung, wenn man mal aus steuerlicher Perspektive darauf schaut, sind aus meiner Sicht drei Kernpunkte zu beachten. Erstmal ist die Errichtung der Stiftung, die Besteuerung der Errichtung wichtig und da gibt es ertragssteuerliche Themen und erbschaftssteuerliche Themen. Erbschaftssteuerlich hat es jetzt vor wenigen Wochen eine Entscheidung gegeben vom EuGH und die betrifft das Steuerklassenprivileg. In der Erbschaftssteuer ist es ja so, dass sich die Steuerklasse nach dem Verwandtschaftsverhältnis des Überträgers zum Übertragungsempfänger richtet und die Stiftung ist als juristische Person, kann natürlich nicht verwandt sein. Das heißt, man wäre eigentlich immer in der Steuerklasse 3. Da geht es schon los mit 30% Steuer und über 6 Millionen ist man schon bei 50%. Und 50% Steuer, das ist schon ein Wort. Vor allem, weil die Erbschaftssteuer ja eine Substanzsteuer ist. Das ist ja nicht das, also das ist in vielen Fällen schon einschneidend. Für inländische Stiftungen gibt es ein Steuerklassenprivileg und danach richtet sich die Steuerklasse nach dem Verwandtschaftsverhältnis, ganz grob, der Begünstigten zum Stifter. Also wenn du jetzt für deine Enkel beispielsweise oder für deine Kinder eine Stiftung errichtetest, dann würde die Übertragung in die Steuerklasse 1 fallen. Das heißt, da wären wir über 26 Millionen, aber erst dann bei einem Steuersatz von 30% und nicht von 50. Aus Sicht des EuGHs ist diese Benachteiligung, das Steuerklassenprivileg gilt nur für inländische Stiftungen, gerechtfertigt, weil die deutschen Stiftungen anders als ausländische Stiftungen nach 30 Jahren die Ersatzerbschaftssteuer haben. Das muss man sagen, das ist schon erheblich und das bedeutet eigentlich, dass nur erbschaftssteuerlich befreites Vermögen wirklich auf Stiftungen übertragen werden kann. Das bedeutet dann gleichzeitig, es handelt sich um Betriebsvermögen. Entweder normales steuerliches Betriebsvermögen oder Kapitalgesellschaftsanteile im Privatvermögen, 17er Anteile. Bei den 17er Anteilen, da hat man immer die Übertragung, jede Übertragung auf eine ausländische Stiftung führt zur Wegzugsteuer. Und das ist ähnlich wie die Erbschaftssteuer, eine echte Substanzsteuer. Und da wird man in vielen Fällen versuchen, diese Wegzugsteuer durch gestalterische Maßnahmen zu vermeiden, weil sie letztlich rein finanziell die Errichtung einer solchen Stiftung unmöglich machen würde. Und sogar wenn man keine Kapitalgesellschaftsanteile hat, im steuerlichen Privatvermögen, sondern Betriebsvermögen, dann in der Tat kommt die normale Entstrickungsbesteuerung nach § 4 Absatz 1 Satz 3 zum Tragen. Und da ist in aller Regel die Notwendigkeit, eine verbindliche Auskunft einzuholen. Denn die Frage, ob diese Steuer ausgelöst wird oder nicht, das ist eine Einzelfallbetrachtung. Das kann man vorher nur sehr schwer rechtssicher abschätzen. Wenn man diese erste Hürde übersprungen hat, die Errichtung der Stiftung, dann kommt es zum zweiten Thema, nämlich der sogenannten Zurechnungsbesteuerung, die du gerade angesprochen hast. Die Zurechnungsbesteuerung, die gibt es seit 1931, das ist kein Zufall, das Jahr, und die führt letztlich dazu, dass die steuerliche Abschirmwirkung der Stiftung weggenommen wird und dass die Einkünfte der Familienstiftung den hinter der Stiftung stehenden Begünstigten, soweit sie in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, zugerechnet werden. Und da gab es, das ist natürlich unionsrechtlich ausgesprochen problematisch, denn zu den Grundfreiheiten, die mir als Unionsbürger zustehen, gehört es, dass ich meine Stiftung in Europa errichten kann, im Grundsatz mal, wo ich möchte. Und das hatte auch dazu geführt, diese Zurechnungsbesteuerung, dass Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren hatte. Und daraufhin ist, ich glaube, mit dem Jahressteuergesetz 2009 eine Escape-Klausel eingeführt worden. Und danach kam es nicht zur Zurechnungsbesteuerung, wenn nachgewiesen war, dass das Vermögen der den Zurechnungsadressaten rechtlich und tatsächlich entzogen ist. Der BfH hat neulich, also Ende 2024, das Urteil gefallen, hat letztlich gesagt, dass dieser Escape erweitert werden müsse auf alle Stiftungen weltweit, weil die Kapitalverkehrsfreiheit eine Weltfreiheit ist. Und darauf hat jetzt der Gesetzgeber reagiert und einen völlig überarbeiteten Tatbestand 15 Außensteuergesetz zur Zurechnungsbesteuerung vorgelegt. Aus meiner Sicht hat der Licht und Schatten. Was ich positiv sehe, ist, dass da jetzt eine Niedrigsteuergrenze eingeführt worden ist. Was nachteilig ist, ist, dass der Kreis der Personen, die man in den Blick nimmt, erweitert worden ist. Und was ich eher als positiv sehe, ist, dass dieser sogenannte Entlastungsbeweis etwas von dieser rechtlichen und tatsächlichen Entziehung der Verfügungsmacht hinweg verändert wurde zu einem normalen Entlastungsbeweis. Und ich denke, dass man den künftig leichter führen kann. Aber, was man sagen muss, jetzt besteht natürlich Unsicherheit. Und für alle Stiftungen, die in den letzten Jahren errichtet worden sind, sozusagen im Vertrauen auf den bestehenden Entlastungsbeweis, ob diese Anforderungen jetzt noch getroffen sind, das weiß man nicht genau. Das heißt, da wird es jetzt in den nächsten Monaten, also dass wir jedenfalls haben diesen Entlastungsbeweis, den alten, oft durch eine Auskunft abgesichert, weil der auch schon so unspezifisch war. Da wird es jetzt sicherlich viel Bewegung geben in Bestandsstiftungen und im Bereich der Neustiftungen muss man mal sehen, wie die Finanzverwaltung den lebt.
Also resümierend, bitte berichtige mich, wenn ich das verkehrt aufgenommen habe. Wir haben zwei Themen. Einmal, wie komme ich in die Stiftung rein, so steuerfreundlich wie möglich. Und dann muss ich jetzt ein größeres Augenmerk darauf legen, wie ist die laufende Besteuerung. So, habe ich alle Vorschriften erfüllt, damit ich da keine Konflikte, ich sag mal, jetzt in Deutschland bekomme. Das sind alles Themen, die wir ja auch am 30. und 31. Januar besprechen. So, ich möchte aber zu dem dritten Punkt, den du angesprochen hast, nochmal zurückkommen. Asset Protection. Also, viele Leute wollen ja im Endeffekt aus dem Betriebsvermögen, was ja einer latenten Gefahr unterliegt, brechen die Märkte zusammen oder was auch immer, möchte man ja einen bestimmten Teil des Vermögens, möchte man hinter die Brandmauer bringen.
Da wird ja insbesondere gern Liechtenstein genutzt. Warum? Da muss man sich ja erstmal überlegen, woher können die Gefahren für das Vermögen kommen. Gerade bei einem Unternehmensvermögen gibt es natürlich viele Gefahren und als Familienunternehmer, da die verfahren ja oft nach dem Motto, alle Eier in einen Korb. Das ist aber in so unsicheren Zeiten natürlich nicht gut. Denn wenn meine Branche, die gerade Probleme hat, kann es sein, dass ich in kürzester Zeit mein ganzes Vermögen verliere. Und darum ist oft der Wunsch nach Diversifikation. Und diese Diversifikation bedeutet, dass man nicht nur in verschiedenen Assetklassen ist, sondern auch in verschiedenen Ländern. Und da ist Liechtenstein natürlich ein sehr guter Standort. Und zwar deshalb, weil es auf der einen Seite im EU-EWR-Raum ist, also als EWR-Land, nicht im EU-Raum, und eine Tradition als Asset-Protection-Standort hat. Und wenn das gelingt, dass man jedenfalls mal Erträge aus der unternehmerischen Tätigkeit nach Übertragung eines Unternehmensvermögens durch Ausschüttungen in eine Liechtenstein-Stiftung bekommt, dann ist vielen damit schon gedient. Denn es geht ja gar nicht darum, dass man das ganze Vermögen überträgt. Im Gegenteil, du hast es ja gerade beschrieben, die Leute wollen ja als Unternehmer tätig sein. Und die fühlen sich auch ihren Mitarbeitern und oft der Region verpflichtet. Es geht nur darum, einen kleinen Teil auch für Flexibilität zu berücksichtigen. Und ein weiteres kommt dazu, warum Stiftungen gerade relevant sind, das ist nämlich auch die Vermögensnachfolge. Denn es ist heute eher die Regel als die Ausnahme, dass eines von mehreren Kindern langfristig im Ausland lebt. Beispielsweise durch ein Studium, dann lernt man da jemanden kennen und plötzlich. Und wenn dieses Kind, und sei es durch einen Erbfall, plötzlich Anteile erbt, dann ist dann die Wegzugsteuer ausgelöst und das würde zu einem faktischen Zwang führen, zurückzuziehen. Und so eine Beschränkung an individueller Freiheit wird als inakzeptabel angesehen. Und gerade so Stiftungslösungen erlauben das, dass man im Prinzip die Problembereiche Wegzugsteuer auf der einen Seite und Nachfolgegestaltung auf der anderen Seite löst.
Wenn der Erbfall ungeplant und unkontrolliert eintritt, was ja sehr häufig passiert oder fast immer passiert, dann haben wir wirklich ein steuerliches Großschadensereignis. So, also dass da Vorsorge zu treffen ist, das können wir nur anraten. Neben dem, was du jetzt geschildert hast, was bei IPOC mit deiner Aufgabe ist, hast du eine ganz neue Rolle. So, die Rolle als Leiter, als fachlicher Leiter des Lehrgangs zertifizierter Family Officer. Was ist da deine Rolle und was macht den Lehrgang aus?
Ein Family Office ist ja letztlich eine multidisziplinäre Veranstaltung. Das heißt, die kümmern sich um alle möglichen Themen einer Familie, in erster Linie natürlich um Anlagen. Gleichzeitig aber auch um Compliance-Themen, rechtliche Themen, Koordinationsfunktionen. Das heißt, der Family Office-Mitarbeiter muss von allen Dingen Bescheid wissen, damit er das alles für seine Prinzipale entsprechend vorbereiten kann. Und es gibt kein richtiges Weiterbildungsangebot für Family Officer. Meistens haben die in einer der Disziplinen eine sehr starke Kompetenz, beispielsweise weil sie Steuerberater sind oder weil sie Banker sind. Aber dafür fehlt dann in anderen Bereichen was. Und der Lehrgang zertifizierter Family Officer, den die Fachseminare von Fürstenberg, ich glaube schon seit knapp 10 oder seit circa 10 Jahren anbieten, der will genau diese Lücke schließen und erreicht quasi eine breite Ausbildung der Family Office Mitarbeiter in allen relevanten Disziplinen. Und meine Rolle als fachlicher Leiter ist es, die Lehrgangsinhalte zu überprüfen, ob die noch angebracht sind, natürlich dann und wann anzupassen. Und in diesem Zuge habe ich jetzt gerade in den letzten Tagen das Programm gemeinsam mit den Kolleginnen von Fürstenberg, insbesondere Frau Dr. Mulas, grundlegend neu überarbeitet.
Toll, tolle Aufgabe und sehr wichtige Aufgabe, denn ich glaube, die Betreuung von größeren Vermögen über Family Offices oder bestimmte Personen, die das machen, wird ja immer wichtiger, weil die Komplexität, die steigt ja immens und dass man da fachlichen Rat bekommt, finde ich fantastisch. Und ich sag mal, dieser Lehrgang hat ja eine tolle Historie und ich glaube, das ist ein ganz fantastisches Mittel, um die Ausbildungsqualität und somit nachher auch die Qualität von dem, was da rauskommt, zu steigern. Also erstmal mein Kompliment. Toll, dass du diese Aufgabe angenommen hast. Und ich wünsche dir beziehungsweise euch, die da alle involviert sind, einen Riesenerfolg. Also alles, alles Gute. Kommen wir zum dritten Thema, lieber Florian. Am 30.31. stehst du mit auf der Bühne. So, wir freuen uns sehr darauf. Was ist dein Hauptanliegen? Dann, was möchtest du dem Publikum bei unserem Event, was möchtest du denen mitgeben?
Der Untertitel der Konferenz ist ja Grenzen überschreiten, Werte bewahren. Und Grenzen überschreiten, das kann man ja sich ganz physisch vorstellen, aber auch intellektuell. Und meine Intention ist, dass man durch eine kluge Planung langfristig es genau schafft, die Grenzen zu überschreiten und die Werte zu wahren. Also man muss letztlich immer eine Strategie finden und das, wie auch im Family Office, sind ja viele verschiedene Bälle oder ja, verschiedene Köpfe unter einen Hut zu bringen. Mir fällt leider keine bessere Metapher ein, viele Interessen zu berücksichtigen. Und meine Kernaussage ist, dass wenn man die ganzen Interessen identifiziert hat, meist auch eine rechtliche und steuerliche Lösung findet, die jedenfalls in vielen Ausprägungen genau das sichert, nämlich dass die Werte bewahrt werden können.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, es war für Sie interessant. Es ist ein Einblick für das, was Sie am 30.31. zu hören bekommen. Und ich möchte auf Folgendes hinweisen. Also die Kolleginnen und Kollegen, die dort referieren, die fliegen da nicht ein, halten ihren Vortrag und sind wieder weg. Das Besondere, und darauf möchte ich wirklich hinweisen, wir haben den gesamten Abend Zeit, die Kontakte persönlich zu knüpfen und wir sind an dem Samstag auch noch mal zusammen auf einem Weingut. So, ob Sie dann Wein trinken oder nicht, das bleibt Ihnen überlassen, aber der persönliche Kontakt ist da und darauf legen wir sehr viel Wert. Bei den Politikern haben wir das ja so, die kommen mit einer Rede, machen die 30 Minuten, die kannst du auch bei YouTube nochmal angucken. Hier ist der persönliche Kontakt, denn das, was wir besprechen, das hat ja substanzielle Auswirkungen auf ihre Zukunft. Und da wollen wir ein Stück helfen, da wollen wir auffällend für sie tätig sein. Ich freue mich, Sie da begrüßen zu können. Und lieber Florian, ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und recht herzlichen Dank für die Zeit, die du uns gegeben hast. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung, Willi, und ich freue mich schon sehr auf die Konferenz im Januar, wie du vorhin gesagt hast, auf der schönsten Insel der Welt.